von meiner Kollegin Susanne Sideropoulos. Die hat ihr erstes Buch, da hat sie geschrieben, dass sie eben so ein Dankbarkeitstagebuch geführt hat. Und das habe ich dann, wenn ich so merke, es sind schon so ein paar Tage, wo ich jedes Mal so irgendwas nagt an mir, dann mache ich das. Dann schreibe ich jeden Abend oder morgens habe ich es immer gemacht, früh beim Frühstück saß ich dann da bei meinem grünen Tee und habe aufgeschrieben, für was ich dankbar bin. Da standen manchmal jeden Tag die gleichen Dinge drin. Also da stand eigentlich ganzes Jahr lang immer nur mein Freund drin. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Und Gesundheit. Das waren immer meistens die Fakten. Das heißt, ich brauchte eigentlich nur noch was Drittes finden, wofür ich dankbar bin. Und das war dann manchmal ein Avocadobrot oder ein Gespräch, eine Begegnung. Und ich glaube schon, dass das was mit dem Gehirn macht, dass das dann auf Glück gepolt werden kann. Auch wenn man das nicht glaubt. Man muss es nur mal lange genug durchziehen.
Hallo ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Stefanie Stumpf, die ihr Debüt vor der Kamera bereits als Elfjährige gab. Und zwar an der Seite von Papa Wolfgang Stumpf in der quotenstarken ZDF-Krimireihe Stubbe von Fall zu Fall. Rund 29 Jahre später mischt sie in der deutschen TV-Landschaft weiterhin ganz vorne mit. Wichtige Stationen von Stefanis Karriere sind Der Turm, Die Pfeiler der Macht, Das Mädchen mit dem indischen Smaragd oder Die Bergretter. Aktuell ist die Mutter eines fast zweijährigen Sohnes in der neuen Staffel der ZDF-Kult-Krimi-Reihe Der Alte neben Thomas Heinze zu sehen. Wir sprechen über die Arroganz der Jugendzeit, Freiheitsliebe, Schlafmangel, den Zustand der Debattenkultur in Deutschland, über Bietungswettbewerbe unter jungen Müttern und Dankbarkeitstagebücher. Stefanie Stumpf verrät, warum sie ihr erstes Jahr als Mama nicht wirklich genießen konnte, wieso sie kurz vor ihrem runden Geburtstag mit der Zahl 40 ordentlich fremdelt, sie heute eine angenehme Gleichgültigkeit gegenüber Dingen an den Tag legt, die sie früher noch zur Weißglut gebracht haben und wie wir alle unser Gehirn auf den Zustand des Zufriedenseins programmieren können. Doch bevor es losgeht, noch eine Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast und du möchtest zukünftig keine neue Folge verpassen? Dann freue ich mich, wenn du Road to Glory abonnierst und zudem an deine Freunde weiterempfiehlst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Stefanie Stumpf.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Liebe Stefanie Stumpf, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Hallo, lieber Alex. Ich freue mich sehr, wieder bei dir zu sein.
Wann hattest du zuletzt einen derart krassen, prägnanten Traum, dass du dich auch noch am Morgen an Einzelheiten dieses Traums erinnern konntest?
Also meine Träume sind relativ langweilig, wenn ich mich mit anderen unterhalte. Weil die anderen, die retten irgendwie die Welt und erleben die krassen Abenteuer. Und ich träume ganz oft von Buffets, vom Drehort, vom Textlernen oder von Menschen in meiner Umgebung, die ich sowieso jeden Tag sehe.
Also es ist nicht, dass du manchmal auch vielleicht ganz heftige Träume hast, die Albträume sind oder so, weil das ist nämlich bei mir der Fall, dass ich mich meistens an die nicht so gut, an die mich an meistens dann beeindrucken und an die ich mich auch erinnern kann.
Und hast du die dann nachgeschlagen, was sie bedeuten?
Du, da braucht man nicht nachschlagen. Wenn man so als kleiner immer eins der Hobbypsychologie weiß, dann ist es klar, was es bedeutet insofern.
Okay.
Ja, aber also dem... Ich wollte sagen, demnach ist es also nicht so ein Thema und du bist auch in Sachen Traumdeutung gar nicht so ein Thema, weil es eben gar nicht nötig ist. Du träumst von Essen und von schönen Dingen und langweiligen Dingen.
Also ich habe als Kind ein Traumdeutungsbuch neben mir auf dem Bett gehabt und eines meiner ersten Interviews mit 14 alleine, wo keiner aufgepasst hat, was ich so sage, hatte ich einer Dame gegeben von einer Zeitschrift, ich weiß es nicht, ob es das Goldene Blatt war, wahrscheinlich irgend sowas oder Neue Woche, ich weiß es nicht, ich will jetzt keiner Zeitung irgendwie zu nahe treten. Auf jeden Fall hatte die mich auch gefragt, was ich geträumt habe und ich hatte ihr erzählt, dass ich träume, dass ich unter der Dusche ein Riesenei gebäre oder irgendwie sowas. Und daraufhin ist dieser Artikel, also das Interview war überhaupt nicht mehr interessant, sondern in dem Artikel stand einfach, dass meine Eltern mich überfordern würden und ich Depressionen hätte als Kind und dass ich wirklich psychisch ausgelaugt wäre.
Ach du Liebes.
Ein Foto dahin gesetzt. Und dann haben meine Eltern mal natürlich total entsetzt, weil jetzt da überall drin steht, sie wären jetzt hier die Eiskunstlaufeltern, die dieses Kind vor die Kamera zerren.
Okay, keine weiteren Fragen.
Ja, genau. Also mir wurde auf jeden Fall dann, glaube ich, ein Fahrrad angeboten als Entschädigung, damit sie kein Gegenstatement schreiben müssen. Ich weiß aber nicht, wie es geändert ist. Ich habe kein Fahrrad bekommen.
Was bringt dich wieder auf Kurs, Steff, wenn du morgens mal aufwachst und denkst, das war jetzt eine miese Nacht, ich bin ziemlich gerädert und habe auch eine miese Laune. Hast du irgendeinen Tipp, wie man sich da trotzdem einigermaßen gut durch den Tag buxieren kann?
Ich bin jede Nacht, es ist schwierig und ich wache ziemlich gerädert auf. Das liegt aber an meinem Kind. Aber deswegen habe ich nicht unbedingt schlechte Laune. Also ich freue mich schon auf den Tag. Ansonsten, wenn du es jetzt auf schlechte Laune beziehst, ich muss manchmal überlegen, wo die herkommt. Weil es kann schon sein, dass man manchmal irgendwas träumt oder im Unterbewusstsein irgendwas ist. Das muss man sich erstmal bewusst machen. Und dann kann man das besser sortieren in seiner Gefühlswelt. Ansonsten, ich finde Tee trinken ganz in Ruhe, wenn man denn die Zeit hat oder wenigstens so eine Thermoskanne mit sich rumzuschleppen, finde ich irgendwie gerade momentan neu entdeckt. Gut, weil sonst trinke ich nämlich eh zu wenig.
Bist du denn, apropos Kind, grundsätzlich eher ein Nachtmensch oder ein Morgenmensch? Weil das ist ja für Mamas und Papas, die Nachtmenschen sind ja eine besondere Herausforderung, wenn man Nachwuchs hat.
Normalerweise brauche ich 9 Stunden, aber wann ich die bekomme, ist egal. Ich bin nicht jemand, der ganz früh aufsteht. Also 6 Uhr ist eigentlich gar nicht mein Ziel.
Also eher doch eine Nachteule. Du bist, hast einen anderen Rhythmus.
Ja.
Und wie, also du sagst, 9 Stunden ist Standard bei dir. Das ist ja sicherlich jetzt ein bisschen weniger gewesen. Wie übersprückst du das dann? Also wie kommst du dann da dann trotzdem auf deinen Soll? Oder bist du gerade einfach total übernächtigt? Weil einfach klar, als Mama ist man erstmal anders beschäftigt und kann nicht so viel schlafen wie sonst.
Man gewöhnt sich irgendwie an alles. Also das hätte ich nicht gedacht, aber es ist wirklich so. Man kommt dann mit 4 Stunden oder zusammengestückelt 5 vielleicht echt ganz gut klar. Und jetzt nach fast 2 Jahren ist das dann irgendwie total normal geworden.
Schnurrt das inzwischen bei dir. Sehr schön. Was ist für dich die wichtigste Mahlzeit des Tages?
Ich kenne nur wichtige Mahlzeiten. Ich liebe Frühstücken. Also ich liebe ausgiebig Frühstücken, spät Frühstücken und dann auch gleich ins Mittag rein. Und ansonsten, meine Lieblingsmahlzeit ist trotz allem eigentlich ein schöner Restaurantbesuch am Abend. Das mag ich total gerne.
Also das zelebrierst du dann auch und gibt's dann 3-4 Gänge und du wirst verwöhnt.
Also 3-4 Gänge brauche ich nicht. Also je mehr Gänge, desto weniger ist ja auf dem Teller und da bin ich nicht so ein Freund von. Ich habe dann, wenn dann lieber eine Mahlzeit und von der wäre ich dann auch satt, gerne noch eine Vorspeise, weil ich liebe nämlich Burrata. Das könnte ich dauernd essen. Mozzarella, Burrata, all sowas. Und überhaupt, italienisches Essen ist toll.
Stefanie, eine deutsche TV-Krimi-Ikone geht aktuell gerade sage und schreibe in die 48. Staffel. Wenn es nicht richtig ist, korrigier mich bitte. Ich habe recherchiert, 48. Staffel läuft gerade. Wie erklärst du dir, wo du ja schon seit vielen Jahren auch ein Teil dieses Universums bist von der Alte, wie erklärst du dir diesen wahnsinnigen Erfolg und dass die Quoten weiterhin gut sind, dass es eine so treue Fangemeinde seit Jahrzehnten gibt? Ich bin jetzt, kann jetzt böse sein und sagen, die Fans der ersten Stunde sind wahrscheinlich schon nicht mehr am Leben, aber das spricht ja trotzdem auch für die Qualität dieses Konzepts. Wie erklärst du dir das?
Alex, ich habe keine Ahnung. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe, bevor ich eingestiegen bin in der Reihe, ich glaube, bin ich jetzt im 10. Jahr oder?
Ich glaube im 10. Jahr, 9. oder 10.
Genau, also ich habe vorher der Alte gar nicht geschaut. Also ich musste mich erstmal einarbeiten, inhaltlich, wer die Rollen alle, die Hauptrollen da schon vorher gespielt hat. Und die Deutschen gucken einfach gerne Krimis. Und was es da jetzt ausmacht, ich weiß es nicht. So eine Krimireihe lebt ja im besten Falle auch von den Darstellern und den Ermittlern, die man dann gerne sieht oder nicht gerne sieht. Und wir haben halt Glück, dass das anscheinend ganz gut ankommt bei den Zuschauern.
Nun gab es ja bereits im vergangenen Jahr innerhalb der 47. Staffel einen Darstellerwechsel. Also gerade was den Hauptdarstellerkommissar angeht, Jan-Gregor Gremm hat Ciao gesagt und Thomas Heinze ist der neue Hauptkommissar. Hattest du vorher mit Thomas schon mal gedreht oder musstet ihr euch erstmal beschnuppern? Weil es ist ja auch wichtig, ne? Also das muss ja irgendwie auch schnurren. Und du hattest in einem Interview gesagt, das ist ein Cut gewesen. Das war schon ein bisschen traurig. Ihr seid eine eingeschworene Familie gewesen und man muss sich erstmal eingrooven. Hast du Thomas schon mal mehrfach getroffen und habt ihr schon mal gedreht? Oder war es ganz neu vor der Kamera?
Thomas und ich haben vorher noch nicht miteinander gedreht. Wir sind uns immer wieder mal bei Veranstaltungen begegnet. Und ich habe ja viele Jahre lang nur mit Jan-Gregor Kremp und auch Ludwig Blochberger als Team, waren wir wie so eine eingeschweißte Gemeinschaft. Wirklich, es war Familie. Wir haben alles miteinander durchgemacht, vor und hinter der Kamera. Und das war eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit, die, glaube ich, einzigartig ist. Und das wird auch nicht nochmal wiederkommen, so wie es da war. Und das ist auch okay so, weil dann ist es so eine tolle Erinnerung und die kann uns keiner nehmen. Aber nun hat sich jeder entschieden, andere Wege zu gehen. Ich bin dann letztendlich die einzig übrig gebliebene noch in diesem Team gewesen. Und jetzt ist es anders, aber auch super. Also ich komme mit Thomas ganz toll klar. Natürlich musste man sich erstmal kennenlernen und auch die, wie sagt man, die Rollen abstecken quasi. Und er musste sich finden und schauen und vor allen Dingen auch erstmal die Unsicherheiten muss man ja auch ablegen, wenn man als Neuer irgendwo reinkommt, wie das die Zuschauer denn aufnehmen. Und dadurch, dass das wunderbar geklappt hat, sind alle entspannt und ich komme mit dem gut klar. Und er ist eine Herausforderung, das weiß er auch.
Er ist eine Type. Ich habe ihn ja auch mehrfach auf Partys erlebt. Er ist schon, ich liebe es, wenn Menschen Typen sind, aber das ist eben auch, wie du sagst, eine Herausforderung. Der ist schon ein sehr spezieller Mensch, eine Type im positiven Sinne.
Absolut. Und ich habe jetzt über die Monate, die wir zusammengearbeitet haben, sind ja doch schon eine ganze Weile jetzt mittlerweile wieder, einen Weg gefunden, um ihn, ein Handbuch quasi gelesen, wie ich ihn handeln kann.
Den Heinze Bendiger für Anfänger, ne? Erste Lektion. Aber ich kann mir vorstellen, in deiner Karriere gab es auch immer mal Fälle, wo man dann zusammenarbeiten muss und man kriegt das auch professionell, aber man denkt dann bei sich, oh Gott, also privat möchte ich mit dem jetzt oder derjenigen gar nicht Zeit verbringen. Wie gehst du denn mit sowas dann um? Also das kommt ja sicherlich hin und wieder mal vor, dass man einfach dann wirklich nur professionell vor der Kamera toll agiert, man macht das, man zieht seine Aufgabe durch, man macht die Rolle toll und performt, aber hinter den Kulissen hat man eigentlich keinen Bock auf Personen. Ist dir das schon mal passiert und wie gehst du denn damit um?
Ja, ich bin ja auch nur ein Mensch und mir ist auch nicht jeder sympathisch oder es gibt Energien, die einfach nicht zusammen matchen. Das ist aber auch vollkommen okay und ich habe dann irgendwann mal beschlossen, weil ich mag es schon harmonisch, dass ich mir irgendwas an der Person suche, was ich lieb haben kann. Weil ich war aber einfach in den früheren Jahren wahnsinnig aufbrausend. Und also jetzt nicht, dass ich mich am Set aufbrausend verhalten habe, sondern so innerlich einfach so immer viel zu viel Energie und konnte es nicht so richtig kanalisieren. Und ich habe irgendwann entschieden, ich will keine negative Energie mehr. Ich möchte nur noch Positives und ich möchte auch den Menschen, die mir vielleicht wirklich, die mich extremst nerven und die mich wirklich aufregen. Ich möchte diese Gefühle nicht mehr haben, weil die sind bei mir, weil mein Gegenüber interessiert das überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich tue mir was Gutes, indem ich was finde, was ich an den Menschen mag. Und das habe ich übrigens bei Riverboat gelernt, weil man da ja nun wirklich, ich als Moderatorin, da jede zweite Woche da vielen Menschen gegenüber saß, die komplett unterschiedlich waren und die man manchmal auch nur von Zeitungen kannte. Und da habe ich mit auch das durchziehen können. Ich habe gesagt, ich suche mir jetzt an diesem Talkgast, ich freue mich, dass er da ist. Ich suche mir jetzt was ich ganz, ganz toll finde. Und das hat immer geklappt. Ich habe dann wirklich am Ende wirklich, kann man sagen, alle lieb gehabt. Und von daher komme ich eigentlich mit jedem klar. Ich muss ja nicht meine Freizeit oder mein Wochenende dann mit denen gestalten, aber ich kann mit denen professionell wunderbar arbeiten und bin dann in einigen Bereichen einfach von der Mentalität und vom Wesen her anders als die. Das ist okay.
Ich habe dich in den vielen Gesprächen, die wir schon geführt haben, immer als Frau empfunden, die auch gerne ihre Komfortzone verlässt, die gerne auch Neues macht, die sagt, ich muss mich nicht auf ein Spielfeld festlegen, ich möchte gerne neue Dinge erleben und teste auch gerne Dinge aus. Deswegen jetzt die gemeine Frage, klar, so eine Rolle in der Alte ist keine Lebensversicherung, aber es ist ja schon eine Sache, die dann auch so als feste Bank gilt. Kannst du dir unter dieser Prämisse vorstellen, da jetzt auch noch diverse Jahre mitzumachen oder sagst du dir jedes Jahr aufs Neue, ich lege mir die Karte? Ich gucke, was mein Herz und mein Bauch mir sagt. Das ist ja manchmal auch so eine nicht so unpikante Entscheidung, weil wir wissen ja alle, die Szene verändert sich. Es sind nicht die Rollen, die jetzt alle auf der Straße liegen. Es wird immer schwieriger. Selbst für große Stars habe ich schon gehört, dass einfach sich die ganze Szene so ein bisschen verändert. Deswegen die Frage, ist das bei dir manchmal so ein Abwägen oder bist du immer noch ein Mensch, der sagt, nee, also wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe, dann mache ich es auch nicht mehr. Auch wenn es natürlich eine gute Einnahmequelle ist, mal ganz salopp gesagt.
Ja, also wenn ich auf etwas keine Lust mehr habe, dann mache ich das nicht mehr. Das ist schon richtig. Das ist aber jetzt beim Alten nicht der Fall und ich bin ja sehr praktisch veranlagt und ich kenne eben mehr nicht arbeitende Schauspieler als arbeitende Schauspieler und dann sehe ich das ganz pragmatisch. Also ich habe eine perfekte Situation momentan, dass das alles in München stattfindet, dass ich ein geplantes Jahr habe mit Aufträgen und dazwischen eben viele freie Sachen, wo ich machen kann, was ich möchte. Entweder mit meinem Kind was verbringen oder ein bisschen Musik oder Moderation oder wie auch immer. Das klappt natürlich nicht immer so, auch mit anderen Projekten, dass sich das so wunderbar ausgeht. Aber es ist für mich momentan die beste Konstruktion. Blöd wäre es, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Reihe hätte in, weiß nicht, Düsseldorf oder sowas, ja. Was dann immer weg wäre, wo ich dann auch noch pendeln müsste zu meiner Familie. Deswegen ist nicht jede Szene wahnsinnig spannend für mich beim Alten und auch nicht wahnsinnig herausfordernd. Das gibt einfach die Rolle des Ermittlers und ich als Sidekick da eben so her. Aber Pro und Contra ist dann eben momentan eben noch so, dass ich sage, das ist gut so, wie es ist. Und ich bin dankbar, diesen Job zu haben und diese Sendeminuten zu bekommen, 20.15 Uhr an einem Freitag im ZDF, in einer der erfolgreichsten Freitagabend-Krimis, die wir haben. Deswegen.
Absolut. Das ist, wie gesagt, eine Hausmarke. Und deswegen, ich frage das, weil es gibt ja auch Tatortdarsteller, die dann nach 10 Jahren sagen, sie hören auf, obwohl das ja tatsächlich, das kann man sagen, ist in der deutschen Fernsehwelt eine Art Altersvorsorge. Also wenn du dich da eingroovst, dann kannst du das auch 30, 40 Jahre machen. Ne? Also und deswegen ist es ja schon ein mutiger Schritt zu sagen, ich höre damit auf, obwohl es eigentlich gar nicht nötig wäre, weil die Quoten laufen und die würden verlängern. Das ist dann ja schon ein Sprung ins kalte Wasser. Ne?
Absolut. Man muss halt schauen, was erhofft man sich davon? Erhofft man sich davon, dass man dann anders gesehen wird oder besser, was weiß ich, in den Augen dann besser besetzt wird oder anders besetzt wird und andere Angebote bekommt. Das ist aber eigentlich ein Trugschluss. Ich habe in der Vergangenheit auch, bin ich aus einer Reihe ausgestiegen. Ich weiß bis heute nicht, wieso. Also das waren die Bergretter, die sehr, sehr erfolgreich laufen. Und die spielen in der Ramsau und ich war damals frisch verliebt in einen, der in Hamburg gelebt hat, und ich fand es wahnsinnig störend, immer nach Österreich fliegen zu müssen für eine Rolle, die mich gar nicht ausgefüllt hat, und da hatte dann auch viel Drehzeit. Ich wurde immer geholt, wenn es geregnet hat. Das heißt, ich bin teilweise nach Hause geflogen, wurde am Flughafen angerufen, ich soll sofort wieder zurückfliegen. Und ja, das würde ich heute, glaube ich, lächelnd alles machen. Aber damals dachte ich so, boah, ich will mehr. Ich habe jetzt hier studiert und ich will cooler sein. Es war mir irgendwie nicht cool genug. Da habe ich noch nicht die Größe gehabt, im Hirn zu sagen, das ist eine kommerziell erfolgreiche Reihe. Du verdienst Geld, du hast was zu tun. Und jetzt zieh das durch, du dumme Nuss. Und ich, Blödmann, habe irgendwie abgesagt, gekündigt quasi und wurde dann in der Lawine umgebracht. Und habe gemerkt, was diese Bergretter eigentlich für ein Riesending sind, auch heute noch. Ich meine, heute würde ich es auch wahrscheinlich nicht mehr spielen, weil ich eben jetzt beim Alten bin. Und vielleicht ist auch der Alte nur da, weil ich das andere abgelehnt habe. Aber ich hatte bestimmt 1,5 Jahre eine Dürrephase. Total bekloppt. Also.
Aber ich glaube, das kann man im Nachhinein dann auch gar nicht erklären. Also das ist eine Impulsentscheidung und ich glaube, das hat schon auch seine Richtigkeit gehabt. Also du sagst ja selbst, wer weiß, ob dann da...
Ich habe mich einfach für cooler gehalten, als ich bin. Und das ist einfach, das ist fatal. Also wenn man glaubt, dass wenn man gar nicht mehr auf dem Fernsehen ist, dass es gar nicht mehr auf der Bildschirmfläche erscheint, dass man dann irgendwie andere und tollere Rollen kriegt. Nee, Quatsch, da muss man schon ein bisschen das in der Hinterhand haben, zu sagen, okay, dafür mache ich halt das und das. Die wenigsten haben das.
Würdest du im Rückblick sagen, dass das tatsächlich eine Fehlentscheidung war? Weil es gibt ja dann manchmal die Antworten, wenn ich Menschen frage, was bereust du oder was ist vielleicht eine Entscheidung, die du im Nachhinein nicht so schlau fandst, sagen sie, nein, es gibt keine falschen Entscheidungen, jede Entscheidung ist für was gut.
Ja, das war bekloppt. Also das war komplett unnötig, da auszusteigen, nur um dann gelangweilt in Hamburg abzuhängen.
Okay.
Ja? Aber wer weiß, für was es dann gut war. Ne? Also ist schon alles okay, aber also jetzt im Nachhinein finde ich es unnötig.
Also jetzt ist ja schon mal klar, was für dich eine unnötige Entscheidung war und was vielleicht im Rückblick auch nicht so nice war. Was ist denn für dich im Rückblick bisher dein bislang erfolgreichster oder dein größter beruflicher Erfolg, den du im Herzen trägst? Wir alle haben ja so Leuchttürme, wenn es um Karriere geht, um Erfolge, Momente, Situationen. Hast du irgendwas, wo du sagst, Mensch, da, wenn ich mal einen schlechten Tag habe und irgendwie es nicht so läuft beim Dreh, dann denke ich daran zurück und das war so toll, da strahle ich und mein Herz freut sich, wenn man daran zurückdenkt.
Naja, Erfolg hat ja leider die Eigenschaft, dass es so dass es so normal wird nach einer Zeit. Dass man eigentlich diese Freude gar nicht mehr hat nach einer ganz bestimmten, weil es ist so alles so normal geworden. Aber wenn du mich jetzt so fragst, ich habe damals in 2 Teile bekommen, das Mädchen mit dem indischen Smaragd, da bin ich Nico Hoffmann immer heute noch dankbar, dass ich das drehen durfte. Das war einfach eine ganz tolle Erfahrung, da ein Vierteljahr in Indien zu sein und eben auch diese Rolle spielen zu dürfen, die ich vielleicht heute anders spielen würde, das ist eine andere Sache, aber diese Aufgabe zu bekommen und dass man mir das zugetraut hat, diese 2 Filme da zu tragen, das fand ich großartig und das war, finde ich, filmisch war das, denke ich mal, mein Highlight immer noch, ne? Und ansonsten generell, Riverboat war mega, also dass ich das machen durfte, war toll, klar, Herzbeben, Helene Fischer, krass, nicht nochmal reproduzierbar, Und auch Sachen wie zum Beispiel das ZDF-Adventskonzert hat mich voll happy gemacht, weil ich da über meinen Schatten springen musste, was ich nie gemacht habe. Klassik moderieren, Adventskonzert in der Kirche, in der Frauenkirche. Also eine wichtige Veranstaltung für den Sender. Und da hatte ich dann, da hatte ich Bammel und ich habe das gemacht, genauso wie den Semperopernball. Aber das war eben auch so ein kleiner Step von Dingen, also raus aus der Komfortzone und was dazulernen. Und genau aus diesem Grund habe ich es eigentlich auch angenommen, dass ich gesagt habe, okay, in dem Umfeld, wie das alles stattfindet und Tom an meiner Seite, Tom Flagier, das nutze ich jetzt einfach auch, um wieder zu lernen, weil es macht ja auch Spaß und von daher kommen immer wieder so kleine Sachen dazu.
Nun war dein Ausstieg aus Die Bergretter eine Fehlentscheidung. Jetzt habe ich dich nach den Highlights deiner Karriere gefragt. Kannst du mir auch irgendwie eine Gurke, ein Objekt, ein Projekt sagen, was du im Nachhinein irgendwie ziemlich, ich weiß, das ist immer gemein, weil man will ja auch nicht nachtreten und letztendlich ist da auch ein Team hinter und alle machen ihren besten Job. Aber gibt's irgendwas, wo du sagst, nee, also das brauche ich jetzt nicht in meiner Vita, da denke ich nicht so gerne dran zurück. Das war irgendwie schon eine ziemliche Enttäuschung und ich war mega unzufrieden mit dem, was dann am Ende dabei rauskam.
Naja, ich habe natürlich auch, um Erfahrungen zu sammeln, als Kind Dinge gedreht, die Reihen oder Vorabendserien, die gibt's jetzt schon gar nicht mehr. Das war aber okay, das hat auch Spaß gemacht und man blieb in der Übung. Also mir hat immer jemand gesagt, wenn du Schauspielerin werden willst, dann musst du den Beruf auch ausüben. Da kannst du jetzt nicht immer nur auf die Pralinen warten. Und daran habe ich mich einfach gehalten, gerade in der Entwicklungsphase in meinen 20ern. Also da gibt's eigentlich nichts, was ich bereue.
Aber wenn du mal, sagen wir mal, eine Enttäuschung erlebst, das ist ja vielleicht auch mal so, dass du dich auf ein Drehbuch, also auf ein Projekt bewirbst und du kommst irgendwie in die Endrunde. Das ist ja so, dass nicht immer alles automatisch gesetzt ist, habe ich gelernt. Das ist auch A-Darsteller wie du müssen ja sich um Rollen bewerben. Also zumindest habe ich das gelernt, dass es nicht immer so ist, dass man jetzt von automatisch auf Stars zukommt. Das kommt auch mal vor, dass sie sagen, Stefanie, wir wollen dich in dieser Rolle haben, dann ist alles klar. Aber manchmal muss man ja auch dann Casting machen und man freut sich, man hofft, das klappt und dann klappt es nicht. Wie gehst du dann mit solchen Enttäuschungen um?
Also prinzipiell machen mir Castings total Spaß. Okay. Also ich habe da richtig Lust drauf, weil man da noch ein bisschen freier sein kann. Da ist ja noch nicht dieser Drehprozess und man muss dann der Vorstellung folgen, die XY von einem hat. Also da kann man eigentlich ganz offen hingehen und da hat man, also zumindest was ich so erlebt habe, haben die auch noch Zeit mit einem da zu arbeiten. Also ich finde es, mir macht das sehr viel Spaß. Auch E-Castings habe ich auch nichts dagegen, mag ich sogar auch ganz gerne. Aber wenn man es dann nicht kriegt, klar, also ich bin auch manchmal enttäuscht oder traurig, weil irgendwas nicht geklappt hat.
Und was machst du dann? Wie verarbeitest du so einen Frust dann?
Ich bin dann einfach schlecht gelaunt. Ich bin dann wirklich schlecht gelaunt. Das nimmt mich dann so ein paar Tage so mit und denk so, oh, das ist ärgerlich und so. Und dann versuche ich mich auf was anderes zu konzentrieren. Mach da, keine Ahnung, sag dann, okay, dann in der Schauspielerei, dann mache ich halt was anderes. Dann mache ich halt wieder Musik oder keine Ahnung. Ich versuche mich dann irgendwo anders hinzuretten, was mich wieder motiviert.
Warst du als Teenager schon ehrgeizig? Würdest du sagen, das hat in dir immer schon so ein Feuer gegeben, dass du raus möchtest, dass du was erreichen möchtest, dass du erfolgreich sein möchtest? Oder ist das eine Mischung gewesen aus, du hattest Bock auf Kameraarbeit, bist ja auch durch deinen Papa da ein bisschen reingerutscht? Oder war das aber auch tatsächlich von dir auch so ein inneres Feuer, das dich da hingeführt hat?
Ja, ich habe durchaus Ehrgeiz. Wenn ich für Dinge brenne, dann bin ich auch sehr ungeduldig. Aber dann kämpfe ich dafür. Also das habe ich schon immer und nur so macht das auch irgendwie Spaß. Also wenn alles nur so okay ist und wenn ich was erreichen will, dann will ich auch eine Antwort und eine E-Mail und einen Anruf dann gleich zurückhaben. Wie können wir jetzt weitermachen? Ich will das jetzt und können wir das nicht umsetzen und so. Also bin ich auch über jeden dankbar, der mit mir da mitzieht, der da genauso brennt. Und das kann man jetzt vom Level her, hat man das natürlich nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche, aber so Einzelheiten, also kleine Sachen, die sind dann immer wieder mal. Das ist immer wieder der Fall. Und auch da kommt natürlich Enttäuschung. Eben gerade wenn man für was da ganz toll brennt und das stößt aber nicht auf Gegenliebe, dann ist man schon auch enttäuscht und wütend auch.
Aber Ehrgeiz war auch schon als Teenager dann da, würdest du sagen. Du hast ja früh angefangen. Also das ist nicht nur erst bist da nicht so reingewachsen, das war auch schon als Teenager und als junge Frau da.
Würde ich schon sagen, ja.
Und wie selbstbewusst warst du als Teenager?
Geht so.
Von der Skala von 1 bis 10?
Mit 15. Ich war eigentlich auch auf der Schauspielschule wahnsinnig unsicher. Ich habe dann zum Beispiel bei den ersten Szenenstudien immer alles verlacht, weil es mir so unangenehm war, dass ich jetzt spielen muss. Also ich war total verklemmt. Also wenn mir was die Schauspielschule beigebracht hat, dann ist es Mut zu haben und rauszugehen. Aber auch das volle Potenzial habe ich auch erst weit nach der Schauspielschule, viele Jahre danach erst, würde ich sagen, für mich erkundet. Ich war eigentlich immer schon unsicher und schüchtern, das so als Grund, schwang das immer mit. Aber ich kann dir nicht sagen, wieso, weil ich bin ja eigentlich in einer Familie groß geworden, wo man mir Zuspruch gibt, wo man sagt, du bist super und du hast ja jetzt auch schon Erfahrung und so, aber das hat nie geholfen eigentlich. Die Unsicherheit blieb immer.
Und wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, hat dich da Unsicherheit gestört oder warst du als Schülerin nicht unsicher? Warst du da in so einem Klassengefüge ganz gut aufgehoben? Weil Schulzeit ist ja für viele ein Riesenthema. Es gibt Menschen, die lieben die Schulzeit. Ich persönlich habe nicht so eine tolle Erinnerung, weil ich eine ziemliche Gurke war, was so Leistung angeht, aber auch so dieses Gefüge, weißt du, in einer Klassengemeinschaft. Man wird eben auch, wenn man nicht so ganz der coole King ist, schnell auch mal ein bisschen geärgert. Mobben würde ich es jetzt nicht nennen, das ist Quatsch, das war kein Mobbing, aber wie sind so deine Erinnerungen an die Schulzeit?
Och, meine Schulzeit war ganz okay. Ich habe mich schon auf die Ferien gefreut, weil ich da gedreht habe. Ich hatte Lieblingsfächer und in manchen Fächern habe ich überhaupt nichts kapiert.
Zum Beispiel? In welchen Fächern warst du?
Also Geografie hat mir nie gelegen. Wenn ich da nicht gewesen bin, dann konnte ich mir das auch nicht merken. Das war so doofes Auswendiglernen und irgendwelche Entstehung von Gebirgen und sowas. Das war nicht mein Ding. Ich fand Englisch super, ich fand Biologie klasse. Selbst Mathe fand ich gut, Deutsch auch. Also das, aber meine Schulzeit war okay. Ich war, glaube ich, eine ganz normale Schülerin, okay, ohne irgendeinen Sonderstatus oder mich jetzt besonders toll gefühlt zu haben, weil ich da irgendwie im Fernsehen flimmere. Das war ganz normal.
Stefanie, du wirst im nächsten Jahr wirst du 40.
Nein, in diesem Jahr,
ach, in
Alex.
In diesem Jahr sogar, ja. Guck mal, habe ich dich jünger gemacht, weil du immer aussiehst wie Anfang 30, Sherry.
Ja,
nein, es ist ja heutzutage eigentlich kein Thema mehr. Und ich finde, das ist nicht nur ein Schnack. Also es hat sich wirklich so viel verschoben und age is just a number. Trotzdem, ist es für dich so ein Gefühl so, wo ist die Zeit geblieben und wie kann das sein?
Also ich finde, die 40 passt nicht so richtig zu mir. Irgendwie diese 4, ich weiß nicht, ich kann mich da noch nicht so anfreunden. Ich meine, klar, alle in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis, sie werden gerade 40, auch in diesem Jahr. Die kommen damit auch klar, aber ich weiß nicht. Ich finde es noch ein bisschen komisch. Ich finde, das passt irgendwie nicht. Und gerade die letzten 4, 5 Jahre gingen so schnell. Also das ist, wahrscheinlich liegt es an diesen komischen Corona-Jahren, dass man da einfach, ich habe jedes Zeitgefühl einfach verloren. Und jetzt 40, ja, ist so. Ich kann froh sein, dass ich so weit gekommen bin, dass ich das miterleben darf. Und ansonsten mal schauen, was da so kommt. Jetzt muss man ja echt ein bisschen aufpassen mit der ganzen Vorsorge und auch Gesundheit muss jetzt noch mehr eine große Rolle spielen und gesundes Essen und dies und das. Oh Gott, ey, das ist eine riesenlange Liste, die ich da eigentlich bearbeiten müsste, aber ist ja erst im Juli soweit.
Ja, aber wenn du sagst, dass du dich gar nicht mit der 4 identifizieren kannst, es gibt ja dieses wunderbare Wort des gefühlten Alters. Wo siehst du dich denn gefühlt, wenn du dich mit der 4 nicht identifizieren kannst?
31, 32, ich finde, das passt irgendwie.
Und wenn du dich mit der fast 40-jährigen Stefanie, also die Frau, die du heute bist, mit der, sagen wir mal, 25-Jährigen vergleichst. Was magst du dann heute an dir mehr? Und vielleicht gibt's ja auch was du sagst, das ist schade, da habe ich mich vielleicht ein bisschen zu sehr schon, keine Ahnung, ich bin da nicht mehr so begeisterungsfähig oder da fehlt ein bisschen was von dem, was die junge Stefanie noch hatte. Wie ist das so, wenn du das vergleichst?
Nee, da fehlt eigentlich gar nichts. Ich möchte auch keine 25 mehr sein. Ich finde das jetzt genau richtig und ich habe auch nichts verloren über die Jahre, was ich jetzt gerne behalten hätte, sondern es hat sich alles so gefügt, wie sich's fügen sollte und ich bin auch total happy, so wie es ist. Man wird halt älter und da muss man auch dankbar für sein und in dem Job spielt ja das Alter trotzdem eine Rolle, kann man sagen, was man will. Und wenn mich jemand fragt, wie alt bist du? Und ich antworte jetzt schon, obwohl ich noch gar nicht 40 bin, sage ich immer schon 40, um mich wahrscheinlich dran zu gewöhnen. Aber es ist, wie es ist. Es ist okay. Andere werden ja auch älter. Wir werden ja alle irgendwie älter.
Da hast du völlig recht. Aber so die, sagen wir mal, Wildheit, das vielleicht doch noch mehr sich trauen, dass man mit dem Älterwerden, das ist alles noch da bei dir.
Ja, viel besser alles. Vor allen Dingen mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit und einem viel größerem Selbstbewusstsein. Also mir kann eigentlich nicht mehr so richtig was anhaben. Ich habe eine angenehme Gleichgültigkeit bekommen, den Dingen gegenüber, die mich geschwächt haben vorher.
Aber so das Thema kindliche oder jugendliche Begeisterungsfähigkeit, hast du dir die auch bis heute? Ja, ja du, weil also ich frag dich, weil ich leider, nun bist du ja auch noch einen Tacken jünger als ich. Ich muss leider sagen, bei mir ist es die letzten 10 Jahre weniger geworden. Und da muss ich mich selbst konditionieren und sagen, Alex, krieg deinen Hintern hoch, weil es ist so schade, weil das Leben ist so toll. Und du hast nur dieses eine, verlern das nicht, bleib begeisterungsfähig. Du hast bisher noch nicht so, da waren Signale gehört, dass das weniger wird bei dir.
Nee, dann musst du dir was suchen, Alex. Also bei mir ist es wirklich die Musik. Da kann ich gar nicht still sitzen. Wenn da irgendwas ist, dann bin ich wirklich wie so eine, weiß ich, wie ein Teenager und kann mich da freuen und bin da total hibbelig und habe eine Begeisterungsfähigkeit, die ich sonst in keinem Bereich in meinem Leben habe. Das ist wirklich so etwas, was mich so euphorisch machen kann, das schafft auch manchmal, also die Dreharbeiten schaffen das auch nicht.
Aber Euphorie, auch wenn du auf ein Konzert gehst, das ist zum Beispiel für mich ein Beispiel, was war das früher für ein tolles Gefühl mit Mitte 20, du gehst auf ein Konzert deines Helden, deiner Heldin, der Band, die du am tollsten findest, das war für mich noch mehr dieses wahnsinnige Kribbeln im Bauch und das ist bei mir weniger geworden. Bei dir immer noch so wie mit 20?
Oh Gott, wann begegne ich denn mal jemanden, den ich jetzt so krass, früher waren es die Backstreet Boys. Ich glaube, das fände ich jetzt immer noch ganz cool.
Aber also du weißt, ich meine jetzt gar nicht, dass man vielleicht auch mal Stars persönlich trifft, sondern dass man eben in einem Konzert ist und irgendwie so dieses, allein diese Spannung und kurz bevor es losgeht, weißt du, das ist für mich ein ganz gutes Beispiel so für diese Begeisterungsfähigkeit, dass man da natürlich ein bisschen cooler wird mit den Jahren. Ne?
Das habe ich noch und zwar beziehungsweise auch wirklich wieder bei der Klassik. Der Moment, wo das Orchester sich einstimmt und jeder spielt da vor sich hin und macht diese und alles klingt so durcheinander, bevor das losgeht, ist für mich der schönste und emotionalste Moment des ganzen Konzertes. Das hat irgendwie was Magisches, wenn die da alle sich fertig machen fürs Konzert. Und da bin ich weiterhin begeisterungsfähig.
Dann bewahre dir das, liebe Stefanie, so soll das sein. Was magst du am Reiferwerden? Ich habe ja nun gehört, eigentlich fühlst du dich noch wie Anfang 30 und du bist begeisterungsfähig, aber es gibt ja auch Dinge, die auch was Positives beinhalten, wenn man älter wird. Und was nervt dich am Älterwerden? Gibt es vielleicht auch irgendwas, wo du sagst, das ist schon schade, da wäre ich doch gern nochmal 20? Du hast zwar schon gesagt, nein, alles gut so, wie es ist, aber...
Alles Körperliche will man natürlich wieder jünger sein, ne? Also das ist schon so. Also ich habe jetzt noch keine großen Zimperleinchen, aber ich weiß einfach, dass sie kommen werden. Irgendwann werde ich bestimmt ein Rückenproblem haben oder ein Knieproblem. Und das ist zwar alles, wie gesagt, noch nicht da, aber das ist so, glaube ich, das, was nervt. Und ja, also ohne Falten ist schon schöner als mit und keine Ahnung, alles was schlaffer wird, ist halt, war vorher auch schöner.
Wenn du an Mama und Papa zurückdenkst als Kind, wie haben die dich großgezogen? Mit was für Werten haben sie dich erzogen? Was haben sie dir mitgegeben? Vielleicht an guten Ratschlägen, die man natürlich als Kind, als Teenager immer so ein bisschen salopp dann weglächelt und sagt, ja, erzählt ihr mal, aber im Rückblick sind sie dann ja meistens gar nicht so schlecht, die Ratschläge. Aber was erinnerst du dich so, was deine Eltern, wie sie dich so erzogen haben?
Naja, es wurden immer Talente in Anführungszeichen, wurden also oder Sachen gefördert, wo man glaubt, dass das Kind das im späten Alter vielleicht auch mal machen könnte und was dem Kind natürlich auch Spaß macht. Deswegen auch die frühzeitige musikalische Unterstützung oder Ausbildung, ob es im Chor war oder beim Ballett oder beim Klavierunterricht oder Gitarre. Da wurde sehr viel Zeit investiert in mich, also dass man mich dann auch dahin gefahren hat und abgeholt hat und sowas. Da bin ich auch sehr dankbar. Und ansonsten natürlich Liebe ohne Ende, Vertrauen ohne Ende, aber eben auch...
Auch mal eine strenge Güte, oder? Weil es gibt ja auch unterschiedliche Methoden der Erziehung. Es gibt dann ja auch Eltern, die lassen die Kinder wirklich laufen. Also die sagen, solange gewisse Schmerzgrenzen nicht überschritten werden, was unsere Geduld und Güte betrifft, lassen wir alles durchgehen. Aber es gibt ja auch sehr strenge Eltern, was ja nicht per se was Schlechtes sein muss. Ne? Also es gibt ja auch Eltern, die klare Regeln setzen und sagen, so, liebes Kind, ne, du bist eben noch mit 16 um 11 zu Hause und da gibt's auch nichts zu diskutieren.
Also woran ich mich erinnert, dass da, also hätte mir vielleicht ein bisschen Strenge gut getan. Wobei ich muss sagen, ich habe die Grenzen einfach gar nicht so ausgelotet. Ich war dadurch, dass ich mit 9 oder 10 eben schon angefangen habe zu drehen mit meinem Vater zusammen, schon in so einer Maschine, klingt jetzt negativ, aber auf so einem Weg, dass ich viel mit Erwachsenen abgehangen habe. Und ich war nicht jemand, der sich ausprobiert hat auf Partys oder der mit Freunden viel abgehangen hat und dann irgendwie nachts um 4 nach Hause gekommen ist und die Eltern sich so doll Sorgen gemacht haben. Also da blieben meine Eltern schon verschont von. Das weiß ich nicht, ob das generell so gut war für die Entwicklung von mir. Ich würde jetzt sagen, es hat mir jetzt nicht geschadet. Aber das ist natürlich auch prägend, wenn man einfach diese ganzen wilden Jahre einfach gar nicht so mitgebracht hat in seiner Pubertät, sondern sehr vernünftig immer aufgezogen wurde, gehandelt hat und demnach eben auch sehr behütet war. Ja, also da war natürlich auch immer viel Angst dabei, dass mir irgendwas passiert und sowas. Das prägt und muss man halt dann im Erwachsenenleben gucken, wie man das dann selber mal macht oder was man daraus behält oder wo man sich auch dann wirklich von lösen muss.
Du bist Mama und ich würde gern von dir wissen, wie es dir jetzt fast 2 Jahre nach der Geburt heute so geht.
Jetzt, also 2024, wo mein Kind jetzt fast 2 Jahre wird, ist das alles auf einem guten Weg. Easy, gibt's eigentlich nicht. Es ist alles anstrengend. Es ist nur manchmal besser und manchmal schwieriger, aber alles eine Frage vor allen Dingen der Organisation. Aber ich liebe mein Kind, gar keine Frage, aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt die geborene Mama bin, die jetzt alles aufgibt und die jetzt nur noch zu Hause ist. Also ich brauche den Ausgleich von Arbeit und ich bin auch gerne alleine. Und das ist man halt leider als Mama nicht. Und daran habe ich schon auch zu knappern. Und jetzt will ich mich aber gar nicht beklagen, denn das größte Geschenk ist es natürlich, ein gesundes, lebensfrohes Kind zu haben mit dem Partner, den man liebt. Gar keine Frage. Aber es ist eine Herausforderung und vor allen Dingen das erste Jahr. Und alle Mütter, die einem da was anderes erzählen, ich weiß nicht. Also die leben auf einem anderen Stern. Keine Ahnung, wie die das machen. Das ist oft einfach wirklich Pain und nichts ist leicht und alles ist neu und alles ist wahnsinnig emotional. Man will immer nur das Gute und das Beste und ist in einem kompletten Topf aus himmelhoch jauchzen zu Tode betrübt Gefühlen, weil man auch so voller Sorge und Liebe ist und eigentlich gar nicht weiß, wohin damit, und trotzdem muss man funktionieren. Also ich zumindest, wenn ich arbeiten gehe. Und Schlafmangel kommt auch noch hinzu. Also es ist eine absolute crazy Zeit. So ist es halt. Das ist aber, sage ich jetzt, nicht beklagend oder so. Das ist nur eine Faktenlage.
Ich finde das auch erfrischend ehrlich, weil ich kenne ja auch junge Mütter und das ist eigentlich das, was sie aussagen. Und es ist wirklich ein absolutes, es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Du bist wirklich total euphorisch und von Liebe durchflutet, aber es ist eben auch ein komplettes Durchschütteln des bisherigen Lebens. Das ist ja logisch. Aber also, dann höre ich raus, es gibt auch mal Momente, wo du da auch so einen Mama-Blues hast, ne? Was ja auch was ganz Normales ist, dass man eben auch mal sagt, man, das ist jetzt echt krass, das ist eine Herausforderung und das geht mir jetzt auch gerade nicht gut, weil es einfach ein bisschen too much ist, ne?
Den Mama-Blues habe ich jetzt nicht mehr, jetzt läuft er, jetzt ist der wunderbar, jetzt kann man mit dem kommunizieren. Es ist wahnsinnig strapazierfähige Nerven, die braucht man halt, wenn da eben lautstark Protest angekündigt wird, wenn man jetzt eine Strumpfhose anziehen muss, aber man hat es eilig so. Das ist ganz normal. Aber das erste Jahr, das war schon tough, weil es hat ja auch körperliche Veränderungen und manche lieben es, monatelang oder jahrelang zu stillen. Ich nicht. Ich mache das Beste für mein Kind, so lange wie möglich, und dass er alles kriegt, was er will. Aber ich muss sagen, ich war auch froh, als es vorbei war. Ich möchte nicht dauernd irgendwas an meinem Körper kleben haben. Das hat nichts mit mangelnder Liebe oder irgendwas zu tun, sondern es ist so, ich bin da auch wirklich zu freiheitsliebend und man macht es alles. Man macht es alles und man weiß, man muss es machen. Das gehört halt dazu und das zieht man so durch, wie das ist. Aber genießen, also ich weiß nicht, für andere, dass die das genießen können. Ich beneide das nicht, weil das Wort Neid gehört nicht in meinen Wortschatz, denn das habe ich ausgeschlossen, aber ich bewundere es. Das ist vielleicht das Richtige. Ich bewundere das wirklich, wer das die Zeit, das erste Jahr genießen kann. Ich nicht.
Würdest du denn sagen, dass du im Rückblick vielleicht zu sehr auch was angelesen hast? Weil das höre ich auch mal wieder, dass es ja heute teilweise etwas verkompliziert wird. Nun kann man salopp sagen, vor 40, 50 Jahren gab es eben auch nicht gefühlte 10.000 Mama-Papa-Ratgeber. Ja, und jeder quakt irgendwas anderes und die einen sagen, du musst das machen, du musst das dies machen, du musst das Baby am Körper tragen, du musst, jeder quakt
die
irgendwas anderes.
Die haben mich wirklich alle kirre gemacht.
Und wie bist du damit umgegangen? Hast du einfach gesagt, nee, ich lass jetzt das sein und vertraue auf meine Intuition, oder hast du dich auch im Vorfeld vielleicht ein bisschen zu sehr mit so Ratgebern belastet, in Anführungsstrichen, und was eigentlich eher nervig ist?
Wenn man im Mutterschutz ist und keiner mit einem arbeiten will oder darf, hat man ja unendlich viel Zeit. Das heißt, ich sitze da mit dieser Murmel da und habe dann Podcasts gehört und habe mir dann auch, also mich gezwungen, diese Geburten-Podcasts oder Kinder-Podcast-Gedöns mir dann reinzuziehen. Aber es hat mich so aggressiv gemacht, weil jeder auch was anderes gesagt hat, dass ich das dann wirklich, ich kann es niemandem werden und Müttern empfehlen, sich das alles reinzuziehen. Gar nicht. Also da muss jeder seinen eigenen Weg finden, ob er jetzt jedes Mal nachts beim Windeln aufstehen muss und ob er das Kind jetzt wach macht beim Stillen oder ob er es einfach schlafen lässt. Hier sagt jeder was anderes und das hat mich wirklich wütend gemacht. Ich muss auch sagen, dass ich mein Freundeskreis, dass ich eigentlich nur mit den Müttern was anfangen konnte, die schon Kinder hatten, die älter waren. Weil die haben mir dann andere Tipps gegeben als diese, die auch gerade schwanger sind oder frisch Kind. Die waren alle so hippig und schläft dein Kind schon durch? Nein, was fragst du? Die haben mich wirklich wütend gemacht, dass das so ein Battle ist. Das ist voll schade. Aber das war so ein Mütterbattle untereinander. Ach, also mein Kind ist 4 Monate und ist schon so voll musikalisch. Und ich so, Alter, sag mal, geht's noch? Wie? Und du gehst mit deinem Kind gar nicht zur Früherziehung für irgendwelche Sportsachen? Und ich so, sorry, das Kind ist 6,5 Monate. Also das war wirklich so. Ich habe es auch teilweise versucht, weil ich hatte dann schon ein schlechtes Gewissen. Ich dachte so, Gott, ich mache jetzt nur mit meinem Kind alleine ein bisschen Spaß zu Hause. Vielleicht muss das mal da irgendwie in so eine Krabbelgruppe und auf irgendwelchen Trommeln klopfen. Die habe ich zwar auch zu Hause, aber gut, wenn man meint, da. Das war totaler Reinfall. Und das angeblich musikalische Kind war einfach nur komplett gelangweilt und genauso wie jedes andere Kind und überhaupt nicht talentiert oder irgendwas. Also Mütter, schwierig. Wirklich, wirklich. Ich habe taffe Leute in meinem Umfeld, aber auch wirklich Mütter, die machen mich wahnsinnig. Die treffe ich. Ich versuche wirklich nett zu sein, weil ich möchte auch nett sein, ja. Weil mir tut das im Nachhinein dann echt leid, wenn ich nicht die nötige Freundlichkeit rüberbringen kann. Aber die saugen mir die Energie raus. Ich gehe aus dem Laden raus, wo ich sie treffe, und ich denke so, boah, mir fühle mich jetzt gerade richtig leer. Ich weiß nicht, wo kommt das her? Was ist das? Aber einfach nur, weil die einfach ein komplett anderes Verständnis von Muttersein haben. Und das ist auch okay. Die dürfen so sein. Die sollen das alles machen. Aber ich kann es nicht. Und ich möchte damit auch nicht behelligt werden.
Stellst du denn unabhängig von deinem etwas angespannten oder, sag mir mal, etwas skeptischen Gefühl, überbordenden Müttern, die irgendwie meinen, sie haben da jetzt ein Battle, stellst du fest, dass du übervorsichtig wirst? Weil da gibt's ja auch verschiedene Müttertypen. Es gibt Mütter, die sind relativ locker und cool, aber es gibt auch Mütter, die unfassbare Angst haben, die ihr Kind am liebsten in einen mega, Wattebausch packen würden. Und was ich aber auch irgendwie verstehen kann, weil man hat natürlich einen Beschützerinstinkt. Und das ist, glaube ich, ein harter Ritt, da so eine, das hinzubekommen, dass man nicht übervorsichtig wird. Wie ist es bei dir?
Intuitiv ist man natürlich, will man schützen und passt auf. Und dann natürlich, die kennen ja keine Gefahr. Also da kommt die Türe ins Gesicht und da fliegen sie dahin und da klemmen sie sich einen Finger ein. Das ist aber halt so.
Es geht ja auch um Erfahrung machen. Ne? Deswegen frage ich, weil es ist halt schwierig, wenn du sie nur noch in so eine Glocke packst und sie gar keine Erfahrung machen können.
Absolut, das gehört halt dazu. Und in meinem Beruf, wenn ich jetzt weiterarbeite, was ich mich ja entschieden habe, muss ich ja auch anderen vertrauen. Das heißt, ich muss den Betreuerinnen, die auf mein Kind aufpassen, den Nannies, denen muss ich auch vertrauen, dass die das auch im Griff haben. Von daher muss ich auch Verantwortung abgeben und kann jetzt nicht wie so eine Glocke da drüber hängen und jetzt sagen, mach dies nicht, mach das nicht, aber das, sondern die haben dann auch ihren Spielraum. Und wenn ich weg bin, sind sie der Chef und nicht mehr ich. Und deswegen denke ich, bin ich jetzt nicht übermäßig so eine Helikoptermutter, sondern ich kann und muss natürlich auch abgeben. Aber du, weißt du, wie viele jetzt hier vielleicht zuhören, die haben keine Kinder, die können das gar nicht nachvollziehen, was wir jetzt hier alles reden. Das muss jetzt total langweilig für die sein.
Nee, glaube ich nicht. Das ist wahrscheinlich total gerade ganz groß spannend für die. Ich weiß, Florian, dein Partner und der Papa, den hältst du lieber so ein bisschen raus. Aber gestatte mir die Frage, wie du siehst, wie er sein Rollenbild sieht. Weil auch da gibt's ja unglaublich viele neue Entwicklungen. Also es gibt ja ganz neue Modelle, dass eben dann auch der Papa sagt, ich mache jetzt 2 Jahre Vaterschutz und ich bin ein alter weißer Mann, also ich finde es auch völlig okay, wenn es da traditionelle Rollenbilder gibt, aber wie ist es bei euch? Seid ihr da eher modern oder ist der Florian eher dann traditionell, so dass er sagt, klar, ich bringe mich auch ein, das ist, wir leben 2024, ne? Es ist ja klar, dass nicht jetzt die Mutter alles alleine machen muss, aber wie ist das so mit der Aufteilung?
Das ist der beste Vater, den sich mein Kind wünschen kann und den ich mir als Partner wünschen kann, der hilft natürlich an allen Ecken und Enden, aber der hat auch einen Beruf, der ihn sehr einspannt und vor allen Dingen auch einen Beruf, der sehr wichtig ist und wo Menschenleben davon.
Also er ist Chirurg.
Genau, der ist Oberarzt in der Chirurgie. Und der hat natürlich jeden Tag komplizierte OPs, ob das jetzt Brustkrebspatienten sind oder Tumore im Kopf oder Lipidem oder einfach, oder selbst wenn er einen Fuß abnehmen muss. Also es gibt verschiedene, es ist halt alles, was so in der plastischen Chirurgie dazugehört, von Unfällen bis Krebs und Schönheit natürlich auch. Aber der muss natürlich ausgeschlafen sein. Also der kann nicht neben dem Kind, was 4-5 Mal nachts wach wird, liegen. Das heißt, das übernehme ich dann schon und er versucht mir dann natürlich an den Tagen, wo er, was weiß ich, am Wochenende oder so, dann tauschen wir natürlich. Aber der ist auch wahnsinnig strapazierfähig. Das ist auch ganz toll. Also der braucht Gott sei Dank nicht so viel Schlaf wie ich. Von daher, wenn er dann trotzdem mal nachts mit anpacken muss, dann ist er am Start und er liebt seinen Beruf und ist da wahnsinnig happy und sollte natürlich da genauso aufgehen und weiterkommen wie ich in meinem Beruf. Und da unterstützen wir uns so gut wie es geht. Und ich kann das auch nur befürworten, dass er da jetzt weiterarbeitet und nicht jetzt ein halbes Jahr Auszeit nimmt und jetzt Papa ist oder so. Ich glaube, da würde der eingehen. Das geht nicht.
Aber final jetzt dazu, also es ist ja so, dass jedes Paar, was dann Nachwuchs kriegt, muss sich ja irgendwie eingrooven, muss sich arrangieren, weil nochmal, das ist einfach ein Game Changer, das Leben verändert sich komplett, auch wenn du sagst, das ist wichtig, dass Florian dann seine Ruhe hat und dass da eben dann auch nicht so ganz krasse Veränderungen sind, euer Lebensmodell hat sich ja verändert. War das zu Beginn wichtig, dass ihr euch dann auch immer mal hinsetzt und sagt, so, da können wir irgendwie uns gegenseitig noch mehr supporten, da können wir auch Me-Time für uns beide, ne, dass man eben als Paar sich auch die Zeit nimmt, was ja super wichtig ist, dass man sich eben nicht nur um den Nachwuchs dreht, sondern dass man eben auch nochmal auch die tolle Zeit zu zweit erlebt. War das eine Herausforderung oder ging das auch relativ schnurrig bei euch, dass ihr euch auf dieses neue Leben eingegroovt habt?
Ich habe Gott sei Dank einen Partner gefunden, der sehr gerne die Dinge anspricht, mehr als ich. Und dadurch ist die Kommunikation perfekt und es lagern sich keine Unzufriedenheiten auf, sondern wir sprechen die Dinge klar an. Er mehr als ich, wie schon gesagt. Er ist da weniger konfliktscheu. Und da ist MeTime natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und die nehmen wir uns auch. Also das gönnen wir. Dafür arbeiten wir auch, dass wir uns das gönnen können, dass dann die Nanny meines Sohnes, die das alles ganz super macht, oder eben die zweite, die das auch ganz, ganz toll macht, dass eine von den beiden dann eben aufpasst. Und die freuen sich, dass sie mit Anton Zeit verbringen können. Und wir freuen uns, dass wir einfach mal in Ruhe frühstücken gehen können. Oder einfach mal abends auf ein Konzert eben.
Super. Stefanie, gab es schon mal oder vielleicht auch mehrfach einen Punkt in deinem Leben, wo du dein Leben grundsätzlich durch und überdacht hast, wo du dich gefragt hast, wer bin ich wirklich, was will ich von mir selbst, was möchte ich von meinen Mitmenschen, was möchte ich vom Leben, wo will ich hin? So dieses Grundsätzliche mal justieren und mal checken, wo stehe ich eigentlich und wo, was will ich? Ist das bei dir immer mal wieder der Fall? Suchst du das auch ganz bewusst mal, darauf Antworten zu finden?
Das ist immer mal wieder der Fall, dass ich überlege, okay, wo stehe ich? Was möchte ich noch erreichen? Wie viel Zeit bleibt mir dafür noch? Und wie setze ich den Plan um? Das ist aber auch, glaube ich, ganz gut. Jetzt sind das aber keine 10-Jahrespläne mehr wie früher, sondern es sind eigentlich 2-Jahrespläne, wo ich sage, das und das möchte ich in diesen 2 Jahren erreichen. Und da habe ich auch eine Liste da am Kühlschrank oder neben dem Kühlschrank hängen, wo dann so ein bisschen ein paar Eckpunkte draufstehen, was man gerne erreichen möchte in dem Jahr, damit man das nie aus den Augen verliert. Und der größte Wandel, sage ich jetzt mal, wo ich gedacht habe, jetzt muss eine Veränderung her. Das war dann nach der Beendigung meiner letzten langjährigen Beziehung, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich habe nicht so das Optimum aus mir rausgeholt. Das heißt, ich war vielleicht nicht die perfekte Freundin, das geht besser. Das muss man in der nächsten Beziehung, was muss man alles besser machen? Wo kann man sich verändern, damit jemand anderes und man selbst besser mit einem leben kann? Was möchte ich? Also wer ist überhaupt kompatibel mit mir? Was ist beruflich für mich kompatibel? Was möchte ich? Wo möchte ich hin? Von was trenne ich mich, von worauf fokussiere ich mich, welche Zeit investiere ich in was, sprich, ob das nun Freundschaften sind oder Side-Projekte, welche baut man aus und welche lässt man einfach liegen und vor allen Dingen, wie kann ich mich als Mensch weiterentwickeln, wie kann ich ein umgänglicher und umgänglicherer, ich war ja jetzt nicht die komplette Furie oder sowas, ich war schon ganz okay, aber ich weiß, bestimmte Charaktereigenschaften konnte man durchaus ausbügeln, das habe ich so mittlerweile geschafft. Also wie kann ich einfach eine easygoing Partnerin, Freundin, Tochter und so weiter, wie kann ich das mehr werden, als ich es schon bin? Und da habe ich dann Bücher gelesen, viel. Podcasts waren damals 2015, 16, waren da noch nicht so in. Da hatte ich noch kein Spotify-Abo oder Apple oder Amazon oder irgendwas. Da kam dann alles erst. Da habe ich das alles gelesen, die Sachen, was man machen kann, um relaxed zu bleiben. Und vor allen Dingen milde, das war bei mir ganz wichtig, dass ich milde wäre mit allen Menschen um mich drumherum.
Gutes Stichwort mit Relax, weil ich noch sehr gut in Erinnerung habe von unserem letzten Gespräch. Das hatte mich auch sehr beeindruckt, dass du da so eine, trotz der Begeisterung für deinen Job, eine Coolness hast und sagst, ich schaue einfach, wo mich mein Leben hinführt. Und wenn ich in 5 Jahren nur noch Musik schreibe für Künstlerinnen und Künstler, ist das auch fein und ich klammer mich nicht. Und du hast dann damals auch gesagt, dass du auch nicht weißt, ob du noch in 10 Jahren Lust hast, ständig unter dem Mikroskop zu sein, dass du bewertet wirst von außen, dass du, ne, das ist ja einer der Nachteile deines Berufs, dass du wirst halt permanent bewertet von Zuschauern, von Castingagenten, von den Medien etc. pp. Mhm. Würdest du sagen, dass sich das verfestigt hat, diese Coolness und dieses Gefühl, ich krieg mein Leben immer in den Griff und ich habe so viele Optionen und ich muss mich auch nicht festkrallen an Dingen, die mir vielleicht auf Dauer gar nicht gut tun?
Also wo wir damals gesprochen haben, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ist es denn her?
Das ist inzwischen 3,5 Jahre her, noch nicht. Also es war im September 2020, also fast 3,5 Jahre.
Das stimmt, das ist auch wirklich immer so. Ich weiß nicht, mit 50, 60 oder 70, ich weiß nicht, ob man da noch von außen von bewertet werden möchte. Das ist immer noch der Fall. Allerdings muss ich sagen, mir ist alles viel egaler geworden. Von mir aus sollen die das tun, solange mir das Spaß macht und ich damit meine Miete zahlen kann. Ich versuche immer das Beste zu machen und was ich kann, was in meinen Möglichkeiten liegt. Und wenn das jemand aber nicht als das Beste empfindet und das dann irgendwie schlecht macht oder mich als Person oder wie auch immer, das ist mir dann wirklich mir wäre es eigentlich mittlerweile egal. Also mir wäre es wirklich egal, weil ich auch gerade durch das Kind gelernt habe, es gibt tausendmal wichtigere Dinge, Also es ist alles sowas von relativiert und keine Ahnung. Und wenn man das so das, was ich mache oder Song schreibe, wenn man den Song doof findet, dann findet man ihn doof. Ist mir egal. Wenn es aber trotzdem verkauft, dann kann ich sagen, ja gut, dann ist es anscheinend doch nicht so schlecht. Deswegen, ich bin da entspannt. Jeder darf seine Meinung sagen.
Also in den 3,5 Jahren hat sich das noch mehr dann bei dir verfestigt und dass du noch eine größere Grundentspanntheit inzwischen hast, dass du sagst, selbst wenn mich Leute bewerten, so let it be, das ist mir wurscht. Ne? Also das hatte ich wahrscheinlich noch vor 15 Jahren, war das für dich herausfordernder.
Aber man darf es natürlich nicht, ich bin nicht beratungsresistent. Ganz im Gegenteil. Also eine Bewertung, ich schließe nicht jede Bewertung aus und ich schließe auch nicht jede Kritik aus. Überhaupt nicht. Aber du weißt ja selber, es gibt ja Leute, die ungefragt irgendwas und die haben gar keine Ahnung davon, die irgendein anderes Ziel verfolgen, dich zu verletzen oder bloßzustellen oder sowas. Das ist mir dann egal, aber Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich in dem Produkt oder an dem Produkt arbeite, da zählt ihnen dann die Kritik natürlich schon. Ne? Also ganz klar, man will es ja auch verbessern. Das ist das Hauptziel. Ich will das Optimum, das beste Ergebnis, wenn ich schon Energie und Zeit reinstecke in meinen Job, will ich ja auch, dass da rauskommt. Aber manchmal sind einem auch die Hände gebunden. Man hat nicht überall Mitspracherecht und vor allen Dingen nicht Letztentscheidungsrecht. Deswegen muss man sich halt manchmal mit was zufrieden geben und sagen, okay, let it go.
Die nächste Frage nicht falsch verstehen, liebe Stefanie, du bist mit 39 Jahren, auch wenn du dieses Jahr 40 wirst, immer noch eine junge Frau, aber trotzdem die Zeit vergeht. Und was gibt dir Trost oder was gibt dir dann trotzdem dieses grundentspannte Gefühl, dass alles so gut ist, wie es ist, wenn du über die eigene Endlichkeit nachdenkst? Weil wir alle sind nun mal endlich und gerade.
Nee, das habe ich nicht, das Gefühl. Ich bin nicht grundentspannt.
Weil das ist ja schon frustrierend, ne? Weil man merkt ja, die Zeit geht eben schneller, als man denkt. Ne? Und jetzt, ich glaube, auch gerade wenn man dann Mama ist, ist nochmal so eine Neujustierung. Und da will man natürlich auch dann ganz besonders auch lange noch auf dieser Welt sein. Wie gehst du mit diesem Gefühl um und was gibt dir Trost, wenn du über dieses bescheidene Gefühl der Endlichkeit nachdenkst?
Ja, in erster Linie ist es wirklich beschissen. Das kann man wirklich auch mal so sagen. Also die Schicksalsschläge kommen auch immer näher. Und ob man das jetzt bei prominenten Persönlichkeiten, was weiß ich, Kate Middleton oder sowas sieht oder auch im Bekannten, überall ist irgendwas dann irgendwann mal nicht in Ordnung. Und das macht mir schon Angst. Also das ist nicht, das sehe ich gar nicht cool. Die Endlichkeit, das ist nicht so, dass ich jetzt an einer Zahl des Alters so unheimlich hänge vielleicht, aber ich fände es jetzt schon echt unfair, wenn da was passiert, aber noch viel mehr oder unfairer fände ich es, wenn meinem Kind was passiert. Also das ist die Sorge Nummer 1 und dann kommt erst die Sorge, was mit mir ist oder eigentlich ich als drittes, wahrscheinlich als zweites erstmal mein Partner. Da möchte ich schon, dass das alles so bleibt.
Aber dieses, was ich ja auch so gemeint finde, dass natürlich nochmal, das ist, wenn man jünger ist, merkt man es schon, aber es wird halt leider immer schlimmer, je älter du wirst. Dieses Gefühl, dass die Zeit immer schneller vergeht, dass man sich zwingen muss, noch bewusster die tollen Momente zu erleben, weil man einfach dann irgendwann an so einem Punkt ist, wo man denkt, oh mein Gott, ich bin jetzt in einer Lebensphase, wo ich eben nicht weiß, habe ich jetzt den Peak erreicht oder habe ich jetzt die Halbzeit erreicht? Also ich wünsche mir sehr für dich, dass du 90, 95, was aber man weiß es halt nicht. Und ist das für dich ein nagendes Gefühl, dass man eben merkt, die Zeit vergeht so viel schneller und das ist so gemein. Gerade dieses Zeitempfinden, weißt du, hier mit dem Älterwerden, ist es ja leider Fakt, dass die Zeit immer schneller umgeht. Das ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen in den letzten Jahren.
Also das hindert mich schon an meiner Leichtigkeit. Das ist ein Störfaktor, die Zeit. Ich hoffe halt, oder ich versuch's mit, also ich hoffe wirklich, dass ich alt werde, in so ein Alter komme, wo ich dann selber sage, okay, es reicht jetzt. Darauf hoffe ich. Wenn ich mich so mit älteren Leute unterhalte, da ist das wohl der Fall, dass man dann irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt echt alles erlebt, tschüss, es reicht, es ist in Ordnung, so wie es ist. Aber der Moment, gehen zu müssen, oder jemanden gehen zu lassen, der noch viel zu jung ist und der das gar nicht möchte, dessen Plan das nicht ist oder mein Plan nicht wäre, der Gedanke macht mich schon sehr, sehr traurig. Sehr traurig.
Was war in deinen bisher 39 Jahren das Mutigste, was du in deinem Leben gemacht hast? Gab es irgendwas, wo du richtig stolz auf dich warst, wo du so krass deine Komfortzone verlassen hast?
Ja, die Geburt natürlich. Also mehr geht, glaube ich, nicht, da so ein Wesen aus sich rauszupressen. Da kann nichts gegen mithalten.
Okay, also das war tatsächlich dann schon eine, wie man es immer hört, das ist einfach eine mega lebensverändernde Geschichte und einschneidend. Also das verändert dich auch, ne, als Mensch.
Ja, mittlerweile sage ich mal, es ist jetzt für mich alles normal mittlerweile wieder, ne? Also ich weiß gar nicht mehr, ob die Stefanie vorher, ob das so anders war, ist es gar nicht. Man hat einfach nur weniger Zeit. einfach weniger Zeit, weniger Schlaf und muss mehr organisieren. Ich glaube, das ist der größte Unterschied.
Ich möchte eine politische Frage dir stellen. Keine Sorge, es geht nicht um Parteienzugehörigkeit. Heute haben wir Ende März 2024. Ganz wichtig, die Debattenkultur in Deutschland ist Riesenthema, auch in Talkshows. Wir sind immer mehr in so Meinungsbubbles. Viele verkriechen sich und sind in ihrem Meinungskorridor gefangen. Wie ist in deinen Augen der Zustand und wie könnte man, wenn du jetzt sagst, das ist schwierig, da was verändern dran? Also gleich zwei Fragen in einem. Aber erstmal, wie ist in deinen Augen der Zustand der Debattenkultur bei uns? Dass man sich streiten kann, also dass man eben auf Augenhöhe streiten kann, ohne dass man sich gleich die Köpfe einhaut. Ich sag nur, es gab genug Spaltthemen, wo sogar Familien sich zerstritten haben. Und das sehe ich mit Traurigkeit und Sorge, dass wir nicht mehr miteinander auch verschiedene Meinungen haben können und das nicht aushalten können, dass es dann gleich ans Eingemachte geht. Das finde ich sehr, sehr bedenklich, diese Entwicklung.
Ja, die unterschiedlichen Meinungen, das wird nicht mehr erwachsen behandelt. Also es wird eher beschimpft als versucht, den anderen zu verstehen. Da fehlt es ein bisschen an Empathie. Ist eigentlich auch ein Modewort geworden. Ich mag es eigentlich gar nicht so, obwohl es wichtig ist, aber ich mag es nicht, weil ich immer das Gefühl habe, das benutzen eigentlich nur Menschen, die selber gar keine Ahnung davon haben. Aber ich habe keine Lösung. Ich habe keine Lösung dafür. Ich meine, wenn sich schon Nachbarn streiten, ist doch klar, dass ich auch, wie sollen Länder da miteinander klarkommen? Und in der Familie ist sowieso alles, weil es so eng ist, auf dünnem Eis. Von daher ist, ich weiß nicht. Man darf niemandem, glaube ich, eine Meinung überstülpen. Man muss einfach versuchen, ganz viel Verständnis oder zumindest Freiheiten zu geben. Ich weiß nicht, aber ob das nur eine Lösung ist, kann auch nicht jeder. Wenn es wirklich was ist, was einem so betrifft, dann kann man vielleicht manchmal die andere Meinung einfach nicht verstehen.
Aber siehst du denn da nicht auch Medien oder Politik in der Verantwortung, dass man Spaltung nicht noch befeuert? Weil das ist in meinen Augen auch nicht immer so ohne, dass das eben tatsächlich vielleicht auch ungewollt eher befeuert wird. Nochmal, wir müssen ja nicht uns alle lieb haben und Kumbaya-Lord irgendwie tanzenderweise sagen, ne, es ist ja, davon lebt ja auch eine Demokratie, dass man verschiedene Meinungen hat und dass man auch nicht Meinungen gegenseitig aufstülpt. Aber ich finde auch die Spaltung, das ist, also wird ja immer behauptet, wir haben keine Spaltung in Deutschland, das würde ich aber bestreiten. Ich glaube schon, dass wir ziemliche Gräben haben. In einigen, so gerade was Punkte angeht, ne, so diese Reizthemen, die Aufregerthemen der letzten Jahre, so der Ukraine-Krieg und natürlich Corona und der Flüchtlingspolitik, das sind Themen, die die Gesellschaft spalten und das ist schade, dass es so ist.
Ja, ich gebe dir vollkommen recht, aber ich glaube, das wird sich leider nicht ändern, weil die Medien und die Presse, die lebt ein bisschen davon, dass Dinge, dass die irgendwie heißer gekocht sind, als sie sind und dass man immer auf die Schlagzeilen geht. Das wird sich nicht ändern. Ich glaube das nicht. Da kann man nur auf den Menschenverstand der einzelnen Personen, die das lesen, hoffen, dass die das besser einordnen können oder dass die dann zu Hause oder in ihren vier Wänden einfach besser damit umgehen, als es nach außen propagiert wird.
Bei welcher Tätigkeit oder vielleicht auch Tätigkeiten verlierst du manchmal das Zeitgefühl? Ich weiß, jetzt als Mama ist das Wishful Thinking, da hat man eben auch als Working Mom andere Sachen, aber vielleicht jetzt noch die Zeit vor dem Nachwuchs. Gibt's irgendwas, wo du fast so meditativ dann versinken kannst in Dingen, die dich begeistern, dass du einfach die Zeit vergisst und merkst, oh krass, jetzt sind irgendwie 3 Stunden vergangen, wie kann das sein?
Naja, also das erste traurigerweise, was mir einfällt, ist natürlich das Handy, ne? Das ist aber weder meditativ noch bringt mir das irgendwas. Aber da rennt die Zeit wirklich am meisten. Also mit dem Handy, das klaut einem am meisten Zeit. Aber auch ich nutze es sehr viel und mache natürlich, also weniger als früher, aber es ist mein Arbeitsmittel. Und das entspannt mich auch manchmal echt so ein Spiel zu spielen, wo ich so Farben sortiere. Das, ich weiß nicht warum, aber ich mache das ab und zu.
Du bist ja nun selbst bei Instagram und machst Social-Media-Arbeit, aber bist du denn auch manchmal dabei, dich zu erwischen, dass du dann so in TikTok-Loops versinkst? Weil das ist ganz bei mir ganz schrecklich, wo ich immer denke, warum machst du das schon wieder? Und es gibt ja manchmal auch tolle Dinge, wo ich lache, was ich super finde, aber da ist auch so viel Schrott und so viel Braindead-Kram, aber das ist halt so, es ist süßes Gift, ne? Du versinkst in dieser Welt und merkst dann auch, oh Gott, jetzt habe ich schon eine halbe Stunde hier wieder irgendwelche Dinge mir angeguckt, die ich gar nicht sehen will.
Ich schaue auch hin und wieder TikTok, wobei letztens weniger, aber wenn ich TikTok schaue, dann irgendwelche Rezepte gucke ich mir an und merke es mir dann oder irgendwelche Schminktutorials und sowas. Aber generell von dieser TikTok-App, der sehe ich sehr skeptisch gegenüber. Also die mag ich eigentlich gar nicht. Vielleicht deinstalliere ich die auch bald mal.
Wir hatten gesprochen über das Thema, dass du auch merkst, du möchtest noch mehr auf Gesundheit achten, auf vielleicht Ernährung. Gibt's da irgendwas, wo du schon jetzt ganz bewusst auch sagst, das ist mir wichtig und die Zeit nehme ich mir? Also hast du irgendwelche Sportroutinen oder auch Ernährungsdinge? Wir wissen ja, Stefanie liebt es, lecker zu essen, aber was ist da bei dir so, wenn man sagst, da ist jetzt das schlechte Gewissen und du gibst dir selbst die Hausaufgaben, ich mache das und das ernährungstechnisch und sporttechnisch. Gibt's da irgendwas oder bist du da eher lazy.
Also Sport ist gerade sehr mühsam. Es ist auch nicht so, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht. Also müsste ich mich echt krass überwinden und da schiebe ich ein bisschen die Zeit vor und sage, ich habe keine Zeit. Aber ja, müsste ich machen. Aber ich habe da gerade nicht die Nerven für. Wenn ich nicht gerade am Set so viel essen würde, dann koche ich eigentlich sehr gerne. Und ich habe die Gerichte von Ursula Carven für mich entdeckt auf Instagram und koche echt fast jedes Gericht nach. Also den Blumenkohl habe ich neu entdeckt, vom Risotto bis zum Backen mit Parmesan. Dann einen super leckeren Salat hat sie da. Ich bin zwar keine Veganerin, ich mache das schon dann mit richtiger Butter und so. Aber das schmeckt alles total lecker. Also die Rezepte. Ursula, danke dir. Durch dich kriege ich wenigstens eine gesunde Ernährung. Zeitweise zumindest auf die Reihe. Also das versuche ich dann schon. Aber manchmal hat man so die Disziplin dafür und manchmal eben nicht. Und gerade bin ich nicht so die Konsequente. Ich esse wahnsinnig gern Eibrötchen und mittags haue ich auch rein am Set, weil wenn ich das irgendwie brauche, das ist für mich Nervennahrung. Und ich muss es nicht jeden Tag eine Pizza und Nudeln haben, ja. Das ist okay. Aber Süßes liebe ich halt auch, ne, den ganzen Kram. Ich versuche es zu reduzieren, ich versuche es auch wirklich im Griff zu haben, weil es ist auch wirklich blöd, da sitzt dann so eine relativ schlanke Persönchen hier und erzählt immer vom Essen, aber es ist für mich ein Big Thema, weil ich es gerne mache. Ich liebe es mit anderen zu essen, für mich ist das eben, das ist für mich echt Entspannung und noch ist mein Stoffwechsel so, dass er das alles wegsteckt. Und von daher.
Das ist super. Also da beneide ich dich drum, weil Stoffwechsel ist ja irgendwann auch ein mieser Verräter. Ich hoffe, bei dir wird das nie der Fall sein, aber.
Ach, selbst wenn du. Ich bin mit einem plastischen Chirurgen zusammen, da gibt es dann andere Methoden.
Wenn du in dich hineinhörst, bist du vielleicht mit den Jahren eher auch eine Bewahrerin geworden? Weil ich glaube, das sind bei vielen Menschen so zwei Seelen in der Brust, dass man natürlich auch offen sein möchte für Veränderungen. Man möchte auch neue Dinge erleben. Aber viele, viele Menschen möchten auch bewahren. Die möchten Freundschaften bewahren, auch wenn sie vielleicht toxisch werden. Die möchten Dinge bewahren, die sie vielleicht vor 10 Jahren toll fanden, die sich aber heute auch verändert haben. Bist du eher eine Bewahrerin oder ist bei dir eher so dieses Bewusstsein, alles fließt im Leben und das ist einfach wichtig und gut, wenn wir Veränderungen im Leben haben?
Ja, alles fließt im Leben, das ist eher so mein Ding. Also ich halte an nichts fest, was nicht mehr reinpasst. Und toxische Freundschaften, Beziehungen oder sowas, die haben bei mir keinen Platz, auch wenn sie vielleicht über viele Jahre lang meine Verbundenheit aufgebaut hat oder so. Da bin ich dann recht konsequent, aber muss dazu sagen, da war dann auch wirklich viel, 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 viel passiert, bis ich dann mal die Konsequenz hatte, weil ich nämlich sehr gut verzeihen kann. Ansonsten habe ich natürlich meine alten Dinge, die ich mitnehme. Das heißt, meine beste Freundin Maria aus Dresden, die kenne ich seit der 5. Klasse. Die werde ich die nächsten Jahrzehnte auch weiter mitnehmen, hoffentlich. Und nicht alles Alte ist ja schlecht, von daher. Ja, aber offen sein Neuem gegenüber. Ich trenne mich auch ungern so von Wohnungen. Also umziehen hat zwar was ganz Belebendes, aber es ist trotzdem immer irgendwie komisch.
Kannst du dich denn trennen auch von Dingen? Also gerade wenn man umzieht, finde ich es ja persönlich ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits fällt es mir wahnsinnig schwer, mich von Dingen zu trennen. Aber wenn ich es dann schaffe, dann ist es was unglaublich Belebendes. Also es ist wie so ein Durchzug im eigenen Leben und man ist ja offen wieder. Ne? Man soll sich ja nicht mit so viel Dingen belasten. Gibt's ja auch ganze Bücher drüber, ne? Das Leben viel spannender macht, wenn man Dinge loslässt. Fällt dir das leicht, dich auch von Dingen zu trennen, sei es irgendwelche Erinnerungspostkarten oder Bücher oder weil wir haben so viel Krempel, den wir mit uns rumschleppen im Leben. Ne? Ja, und man muss da auch mal was loslassen.
Ja, Bücher schon, aber die schmeiße ich jetzt nicht weg, sondern die kann dann jemand anders lesen oder so, wenn ich sie dann gelesen habe und ich sage, ja, war nett, okay, dann gebe ich die auch weg, weil das finde ich wirklich großen Ballast, die in die Umzugskisten mitzuschleppen. Da habe ich wirklich nur so Perlen, die ich behalte oder die schön aussehen, dekorativ. Ansonsten bin ich nicht so richtig gut im Trennen. Also ich habe wahnsinnig viel Kleidungsstücke. Ich habe auch wahnsinnig viel Kosmetik, Make-up und sowas. Und gerade Lidschatten hält sich ja auch ewig, bis ich den mal aufgebraucht habe, obwohl ich ihn gar nicht so gut finde. Ich nehme echt wirklich alles bis zum Schluss und schneide die Zahnpastatube auf. Also ich schmeiß halt ungern Dinge weg, nur das Wegschmeißen deswegen. Also ich benutze es dann schon irgendwie. Ja, also von daher trenne ich mich schlecht.
Da bist du dann eher eine Bewahrerin, also so Dinge und persönliche Dinge, da gefällt es dir sehr schwer, Adios zu sagen. Okay. Mhm. Hast du ein Lebenskredo, das dir spontan durch den Kopf geht? Da muss ich immer zu sagen, es gibt natürlich 10.000 kluge Kalendersprüche, aber es gibt, finde ich, schon auch schlaue Dinge, die Welt zu sehen. Fällt dir irgendein Satz ein?
Also was mich dann ab und zu wieder motiviert, versuche ich mich einfach daran zu erinnern, dass sich der Mensch dann doch immer wieder an alles gewöhnt. Das hat auch sein Gutes. Das hat Schlechtes, aber es hat auch sein Gutes. Man gewöhnt sich an Situationen, an Verluste. Irgendwann kommt man, also ich hoffe einfach drauf, dass das immer funktioniert, dass man dann irgendwann wieder klarkommt nach einer ganz bestimmten Zeit, dass der Körper einfach oder der Mensch wahnsinnig flexibel ist, flexibler als man denkt mit seinen Umständen.
Du meinst dann auch so natürlich, anders gesagt, Zeit heilt alle Wunden, was natürlich manchmal sich für Leute zynisch anhört, aber es ist tatsächlich was Wahres dran. Es gibt Wunden, die heilen, glaube ich, nie, wenn man ganz schlimme Verluste hatte. Das ist dann ganz schwer, aber das ist sicherlich, was es impliziert, ne, dass die Zeit gnädig ist.
Also ich würde mir wünschen, dass das funktioniert, dass die Zeit auch nicht nur einen älter werden lässt, sondern dass die auch was Positives hat. Und das muss sie auch irgendwie, weil sonst macht es gar keinen Sinn.
Finale Frage, liebe Stefanie. Was ist, wenn du jetzt auf deine bisher 39 gelebten Lebensjahre zurückblickst, was ist für dich da die Essenz, dass du heute sagen kannst, das war bisher ein tolles, geiles, erfülltes Leben, ich bin zufrieden, ich bin glücklich? Weiß, es ist eine schwere Frage, aber vielleicht fällt dir irgendwas ein, was für dich da auch, was du da ganz aktiv für getan hast. Was ist für dich da ein Schlüssel, um das Leben so zu leben, dass man zufrieden und glücklich ist? Weil das wollen wir alle, aber viele, viele Menschen scheitern so ein bisschen dran. Die sind nie so richtig glücklich.
Man kann auch nicht immer glücklich sein. Man kann schon sehr froh sein, wenn man einfach nur zufrieden ist und wenn das so einigermaßen man den Tag gut überstanden hat, ja. Und von meiner Kollegin Susanne Sideropoulos, die hat ihr erstes Buch, da hat sie, glaube ich, geschrieben, dass sie eben so ein Dankbarkeitstagebuch geführt hat. Und das habe ich dann, wenn ich so merke, es sind schon so ein paar Tage, wo ich jedes Mal so irgendwas nagt an mir. Dann mache ich das. Dann schreibe ich jeden Abend oder morgens habe ich es immer gemacht, früh beim Frühstück. Damals habe ich noch im Rumors gewohnt, was ich sehr vermisse, das Hotel. Viele Jahre habe ich da gewohnt. Saß ich dann da bei meinem grünen Tee und habe aufgeschrieben, für was ich dankbar bin. Da standen manchmal jeden Tag die gleichen Dinge drin. Also da stand eigentlich ganzes Jahr lang immer nur mein Freund drin. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Und Gesundheit. Das waren immer meistens die Fakten. Das heißt, ich brauchte eigentlich nur noch was Drittes finden, wofür ich dankbar bin. Und das war dann manchmal ein Avocadobrot oder ein Gespräch, eine Begegnung. Und ich glaube schon, dass das was mit dem Gehirn macht, dass das dann auf Glück gepolt werden kann. Auch wenn man das nicht glaubt. Man muss es nur mal lange genug durchziehen. Und jetzt habe ich es wieder lange Zeit nicht gemacht. Ich soll es vielleicht mal wieder machen, einfach weil es zusätzlich einfach gut tut.
Dann bist du also auch Anhängerin dieser These, dass man das Unterbewusstsein tatsächlich durch Training positiv konditionieren kann. Also, dass man
austricksen,
das lernen kann, ne? Dass man irgendwie sich diese düsteren Gedanken, wie du sagst, austricksen, ne? Dass ja. Man sich, da, aber das ist dann auch eine gewisse, man braucht da eine Kontinuität und auch eine Disziplin, dass man das durchzieht, ne? Dieses Konditionieren, glaube ich. Ja. Also, es reicht nicht, wenn du nur einmal eine Dankbarkeitsliste schreibst, das ist nicht genug, glaube ich, ne?
Nein, musst du schon, das muss man dann wirklich schon jeden Tag mal machen und auch versuchen zu erkennen, auch manchmal gibt es ja auch Tage, wo man einfach nichts findet, für was man dankbar sein kann. Nichts. Aber dann schreib irgendwas auf, keine Ahnung, was hätte noch schlimmer sein können. Guck mal, oder ich bin noch vorm Regen nach Hause gekommen. Irgendwas. Es fällt einem eigentlich immer was ein. Und das ist eigentlich schön zu sehen, dass es doch am Tag, auch wenn alles scheiße ist, doch vielleicht Minimum 3 Dinge gibt, für die man irgendwie dankbar sein kann. Also ich habe auch oft geschrieben, oh, dass ich heute drehe. Da bin ich immer wieder dankbar. Boah, ich habe einen Job. Da darf ich heute arbeiten gehen. Oder also dieses Thema Gesundheit, dass man gesund ist, dass man ohne Schmerzen ist, ist zum Beispiel auch was Tolles. Weil wie viele gibt es, die da jeden Tag irgendwie irgendwo was haben? Aber auch die muss man sich dann überlegen, die müssen auch irgendwas finden, was zum Aufschreiben, ja? Weil die großen Respekt, wie man eben auch mit Schicksalsschlägen oder mit einem Leben, was für sie jetzt nicht so perfekt ist oder wo sie in Lebensqualität eingeschränkt sind, wie die, und es gibt ja genügend Beispiele, die da toll mit umgehen können. Und da habe ich ganz viel Respekt und davor und Hut ab.
Stefan, ich danke dir herzlich für das wieder mal sehr schöne, inspirierende Gespräch. Tolle Quoten für die letzten alte Episoden der neuesten Staffel und ich bin sicher, ein paar Jahre geht's mit dir noch weiter, aber auch noch mit tollen anderen Produkten und auf das du auch weiterhin tolle Musik schreibst. Das ist ja eine Sache, die wir jetzt nicht so besprochen haben, aber da Leute, die sich dafür interessieren können, die erste Folge von uns beiden hören. Da haben wir länger über deine Tätigkeit als Komponistin gesprochen. Das ist ja auch noch ein zweites, glaube ich, wirklich wichtiges Herzensprojekt, ne, was dir neben der Schauspielerei, glaube ich, am meisten bedeutet. Mhm. Insofern danke ich dir ganz herzlich.
Ich danke dir für deine Zeit, lieber Alex, und bis ganz bald.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.